vorne stehe und lese, macht ihr mit. Das sieht so aus, die langen Textpassagen lese ich und weil sich der Psalm 42 und 43, um den es geht, strukturell gut eignet, haben wir auf der linken Seite diesen kürzeren Vers, da kommt wie ein Refrain, zieht er sich durch, dreimal, und den lesen wir dann gemeinsam als Gemeinde. Ich hoffe auf ein aktives Mitmurmeln von euch. Okay, aber der Psalm ist eigentlich traurig, also ich muss jetzt auch ein bisschen in mich gehen. Ich bleib mal hier.
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Und jetzt alle. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Dieses Psalmengebet, gefällt euch das eigentlich? Bitte? Also, ja. Also, manche empfinden das sogar als unangenehm, wenn so viele Menschen das Gleiche sprechen und murmeln. Die fühlen sich dann, einige von uns, so unangenehm an Kinderzeiten erinnert, wo man vielleicht in volkskirchlichen Vollzügen so unverständliche Dinge mitsprechen musste und eigentlich innerlich gar nicht wusste, was das sollte. Manche finden diesen sprachlichen Gleichschritt sogar so ein bisschen, ja, militärisch fast, einengend, quasi totalitär. Wenn zu viele Menschen das Gleiche tun, dann wird einem unwohl. Das kann ich verstehen. Andere können es natürlich auch sehr genießen, wenn sie so gemeinsam einen Psalm beten. Und das war ja auch lange Zeit Praxis christlicher Gemeinden, auch der evangelischen Freikirchen, dass man gemeinsam miteinander so einen Psalm betete. Manche finden das schön, die eigene Stimme zu hören, mal reduziert auf den Teil einer Gemeinschaft. Nicht mehr ich als Individuum stehe im Vordergrund, sondern als Individuum aufgehoben mit einer großen Gemeinschaft. In der Gemeinde, in der Schar derer, die gemeinsam Gott loben. Auf gute Weise also aufgehen in der Gemeinde, die sich an Gott wendet. Und den höchsten Genuss empfinden wahrscheinlich die Menschen, diejenigen unter uns, denen dieser Psalm sogar vertraut ist, die den kennen. Die müssen sich nicht mehr über jede Überraschung wundern, die ihnen auftaucht, oder Unklarheiten im Text begrübeln und dann unangenehm empfinden, dass sie jetzt schon weiterlesen müssen, weil der Schwung der Gemeinschaft einen weiterreißt. Der Psalm ist ihnen vertraut wie so eine alte Heimat. Die können sich erinnern an einzelne Wendungen und Sachen. Die genießen das. Und wie meine Oma früher immer gesagt hat, ich habe mich delektiert. Also, die wollte damit ausdrücken, das war eine Delikatesse. Und so gibt es Menschen, die diesen Psalm gut kennen oder andere Psalmen und die sich danach den geistlichen Bauch reiben und sagen, was habe ich mich wieder delektiert? Ihr habt ja beim Lesen gemerkt, dass Psalm 42 und 43 eine Einheit bilden. Ihr habt gemerkt, wir haben drei Strophen dort und dreimal ein Refrain. Ja Mensch, und jetzt mal unter uns, warum dieser Psalm auf zwei Nummern aufgeteilt ist, das bleibt geheimnisvoll. Warum? Ich würde jetzt denken, wirklich, damit wir hinterher 150 Psalmen haben und nicht 149? Wäre da nicht ein anderer Psalm, bei dem man es nicht so eindeutig sieht, besser geeignet gewesen? Und warum 150 Psalmen? Wäre biblisch gesehen 12 mal 12, 144 nicht viel sinnvoller? Also das sind alles so menschliche Gedanken. Aber wir müssen uns drunter beugen. Gottes Wort begegnet uns durch die Geschichte der Überlieferung in der Form, in der es uns jetzt eben vorliegt. Und welche Argumente und Motive bei der Anordnung dieser Schrift eine Rolle gespielt haben, all das, über das darf man natürlich nachdenken. Klar, ist nicht verboten, ist sinnvoll. Aber im Letzten ist es irrelevant. In der Heiligen Schrift, wie sie uns jetzt vorliegt, begegnet uns der heilige Gott. Der lebendige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so lesen wir diesen Text, Psalm 42, 43, als Einheit und wir tun das voller Andacht. Ein Psalm, in dem sich jemand an Gott wendet und auf ganz eigentümliche Art und Weise sich sogar an sich selbst wendet. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich habe Durst. So beginnt der Text eigentlich. Wie ein Hirsch lechzt, schreit nach Wasser, so sehr, im deutschen Wort lechzen klingt das fast schon mit, dieses, also wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so habe ich Sehnsucht nach Gott. So sagt der Psalmist, ich spreche manchmal von dem Psalmisten, weil es historisch wahrscheinlich ist, dass es ein Mann gedichtet hat, aber natürlich nicht unmöglich ist, dass es auch eine Frau war. So habe ich Durst nach Gott. Ich habe ein tiefes inneres Verlangen danach, dass ich Gott sehe. Gottes Angesicht schauen ist hier das Größte. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass dort einfach mal jemand gucken will, wie Gott aussieht. Das wäre Bibellesen auf der Oberfläche. Warum? Da steht doch Gottes Angesicht schauen. Da ist jemand, der hat Interesse daran, mal zu gucken, wie Gott aussieht. Vielleicht ein anatomisches Interesse. Aber darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht um ästhetisches Interesse, ist Gott hübsch oder nicht. Es geht nicht um anatomisches Interesse, sondern das heißt, Durst nach Gott haben heißt, ich möchte mich eigentlich der Erkenntnis Gottes beugen. Ich möchte mich, wenn ich Gott erkenne, auch der Sicht der Dinge beugen, die Gott über die Welt hat und über mich hat. Ich möchte dann aber auch gerne erkennen, wie gut und gerecht Gottes Wege sind. Ich habe so Sehnsucht danach, ich habe so Durst danach, dass Leid und Elend und Schmerz und Verlust und Trauer und Wut, dass all das aus Gottes Sicht nach seiner Weisheit Sinn macht, Sinn hat, dass es alles vor Gott seine Berechtigung hat, dass es das alles wert war. Das ist der Durst nach Gott. Denn dass das alles Sinn macht, ist ja unter uns gesagt nicht immer so klar. Wo ist denn Gott nun? Und genau diese Fragen tauchen in dem Psalm ja auf und sie werden geäußert. Vers 4: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun ein Gott? Das dürft ihr gerne rhetorisch auch betonen. Ja, Alter, wo ist denn dein Gott? Wo ist er denn? Vers 11: Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Diese Frage quält uns, mich jedenfalls. Die Frage, die mir Leute stellen und die wir auch stellen, wo ist nun dein Gott? Mensch, wo ist denn mein Gott jetzt hier? Und diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Hilfe Gottes, die ist natürlich unangenehm und die quält wie ein Krebs, der Knochen zerfrisst. Hier übersetzt, Mord in meinen Gebeinen. Diese Frage quält wie Mord in meinen Gebeinen. Ich würde sagen, das macht mich total fertig. Das macht mich fertig. Wir finden viele Bilder in dem Psalm, die wir eben nicht wörtlich lesen dürfen. Ich werde manchmal gefragt, sag mal, Holger, du liest doch aber die Bibel, oder Herr Bauer, Sie lesen die Bibel doch nicht wirklich wörtlich. Da denken die Studierenden, die mich dann fragen, in unterrichtlichen Bezügen, die hätten damit jetzt was ganz Wichtiges und Schlaues gesagt. Und autobiografisch ist für sie das auch ein wichtiger Schritt, ja. Und dann antworte ich, nein, ich lese die Bibel nicht wörtlich, sondern ich bemühe mich, sie sachgemäß zu lesen. Denn das ist ein Unterschied. Wir alle lesen die Bibel nicht wörtlich, sondern wahrscheinlich sachgemäß. Wenn wir lesen, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, das ist keine Diätempfehlung, ja, dass man nachts Tränen essen soll oder so. Das ist uns allen doch klar, wenn wir das lesen. Wenn da steht Mord in meinen Gebeinen, dann ist das kein Kriminaldelikt, der hier beschrieben wird. Da hat jemand in meinen Gebeinen gemordet. Wenn es heißt, Vers 8, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Dann bleibt der Beter hier trotzdem trocken. Will aber damit ausdrücken, dass er untergeht, den Halt verliert. Er will sagen, das wächst mir alles über den Kopf. Ich kann nicht mehr, ich kriege auch keine Luft mehr. Aber der Beter weiß auch, dass sogar in dem Moment, in dem er quasi untergeht unter der Not, die er nicht mehr bewältigen kann, wo er keinen Ausweg mehr weiß, dass er sogar in dem Moment noch geborgen ist in der Liebe Gottes. Denn er legt Wert darauf, es sind deine Fluten und deine Wasserwogen und deine Wellen. Mitten in der Verzweiflung bestätigt er Gottes Liebe zu ihm. Nicht die Wellen eines blinden Schicksals oder sogar die Wellen des Teufels brechen über ihn herein, sondern selbst das kommt aus Gottes Hand. Und deswegen wendet sich der Psalmist auch hier direkt an Gott und er klagt. Er beklagt sich bei Gott und klagt Gott an in Form einer Frage. Und diese Frage heißt natürlich, ich bringe dich in eine Situation, wo du antworten sollst. Es ist eine Herausforderung. Vers 10, ich sage zu Gott, meinem Felsen, warum hast du mich vergessen? Rück raus mit der Sprache, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 43,2, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Warum? Das ist die Frage der Fragen. Warum? Im Ton scheint er immer schärfer zu werden. Und er schreit Gott quasi an. Also diese Texte sind auch geeignet, sehr laut und sehr eindrücklich gesprochen zu werden. Und dann ist es mir so, als ob er, der Psalmist, quasi Gott an den Kragen gehen will, ihn fassen und schütteln will. 43 Vers 1, schaffe mir Recht, Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen, bösen Leuten. Schaffe mir Recht. Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Aber in dem Moment beginnt sein Ton sich zu verändern. Sende dein Licht, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Der Psalmist beginnt mit der Forderung Gott gegenüber, schaffe mir Recht. Und er endet mit, eigentlich will ich dir nur danken, da will ich wieder hinkommen. Eigentlich will der Psalmist Gott danken. Er will sich gar nicht aufhalten bei der Anklage Gottes, bei der Klage, der Wut. Das eigentliche Ziel ist doch, Gott zu danken, ihm zu vertrauen und dann natürlich auch zu erleben, dass das Vertrauen gerechtfertigt war. Das eigentliche Ziel unseres Lebens ist eben nicht die Klage, so unausweichlich sie immer wieder zu sein scheint. Das eigentliche Ziel dieser Welt und unserer Existenz ist der Anbetungsvollendungsfriede, der Shalom Gottes, in dem wir dann Gott ehren wollen und ihm danken wollen und loben. Und dennoch, du darfst klagen. Du darfst klagen. Sonst hätten wir nicht so viele Psalmen der Klage in der Bibel. Du darfst deinem Unverständnis, deiner Sehnsucht Ausdruck verleihen. Du darfst sogar Wut äußern. Du darfst sie Gott zumuten. Und du musst Gott nicht schonen. Ich bitte dich, ja, ich bitte dich. Wir müssen Gott nicht schonen. Du musst ihm deine Gedanken nicht aus Pietät oder aus guter Erziehung verschweigen. Der bekommt es ja doch mit. Wir dürfen und müssen diese Gedanken von Zeit zu Zeit äußern, damit sie unser Inneres nicht vergiften. Dafür aber eine gute Form zu finden, ist gar nicht leicht. Manchmal kann es dann unbeteiligten Menschen, die von außen zuhören, wie du klagst, vorkommen, als ob du jetzt aber gerade den Bogen tüchtig überspannst. So könne man ja mit Gott nicht umgehen, sagt man dann von außen. Aber Vorsicht, Vorsicht, lasst uns die Sprache der Verzweiflung nicht richten. Überhaupt Vorsicht beim Richten, die Sprache der Verzweiflung nicht richten, sondern wir wollen sie gemeinsam tragen und im seelsorgerlichen Rahmen musst du sie dann auch miterleiden. Bei anderen Leuten wollen wir uns das Richten verbieten. Uns selbst aber können wir in diesen Momenten ermahnen, nämlich wenn wir uns nicht beim Klagen, sondern beim Jammern ertappen. Und die Jammern, da sind wir, also ich bin da relativ fortgeschritten, also da in aller Demut, da könnt ihr euch eine Scheibe bei mir abschneiden, wenn das euer Ziel wäre. Jammern? Alter Schwede, da bin ich nicht, gar nicht schlecht. Also ab einem gewissen Alter ist natürlich jedes Aufstehen von einem Stuhl ein Anlass zum Jammern. Ne? Wie oft ertappt man sich selbst dabei zu sagen, ach, oder oh je, oder hey, das haben wir geschafft. Ja, also das ist natürlich noch nicht echtes Jammern, aber es ist ein Anlass dazu, dem man widerstehen kann. Denn das ist die Einfahrt zum Jammern über das Wetter oder die Deutsche Bundesbahn oder noch ernstere Übel in dieser Welt. Das ist alles Jammern. Auch das ist, muss mal sein, aber da können wir uns entwickeln. Klagen ist nicht Jammern. Klage ist die reife Form des Jammerns. Es ist die Form, die das Jammern annimmt, wenn es über sich selbst hinausblickt und sich bewusst wird, dass man jetzt eben vor Gott steht, vor dem Schöpfer der Welt, vor dem Gott, der uns aus lauter Liebe den Sohn gesandt hat, damit er für uns stirbt, der alles gegeben hat, damit wir leben können. Das ist jetzt etwas anderes. Solange wir in dieser Welt leben, solange wir durch Jesus versöhnt in einer unerlösten Welt leben, solange wir mit Jesus versöhnt in einer unerlösten Welt leben, So lange hat die Klage ein Recht in unserem Leben. Die Klage hat ein Recht in unserem Leben. Das ist der erste Satz. Jetzt kommt noch ein zweiter. Die Klage ist die uneigentliche Form der Gottesbegegnung. Die eigentliche Form, das von Gott vorhergesehene Gottesverhältnis, ist natürlich nicht die Klage, sondern Dank und Anbetung. Wenn wir klagen, dann handeln wir im uneigentlichen Willen Gottes. Eigentlich will Gott für uns anderes. Aber unter den jetzigen Umständen, in dieser Zeit, ist es vollkommen okay und hat sein Recht. Und dieses Klagen finden wir, oder diese Wendung vom Klagen zum Dank, das finden wir in dem Psalm an vielen Stellen, hier aber im Psalm 42, 43 doch sehr schön gestaltet, vorbildlich. Der Psalmist spricht nämlich im Refrain immer wieder zu sich: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dreimal taucht das auf, immer wieder. Ihr habt gelesen, im Hebräischen soll es für die Klage eine eigene Form geben, eine literarische Form. Kina heißt das. Und das Hebräische kennt nicht so Endreime wie wir, sondern eher so Betonungsrhythmen. Und da scheint es so zu sein, das kann man im Deutschen leider gar nicht erkennen, dass es ein Reimschema zu geben scheint, wo drei Betonungen gefolgt werden von zwei Betonungen. Man nennt das ein hinkendes Metrum. Und dieses hinkende Metrum soll so die Traurigkeit, die Verzweiflung äußern. Und zum Teil finden wir das auch in diesem Psalm. Viel wichtiger ist aber das, was wir hier finden, diesen Wechsel von Klage und von Dank. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Klage und Dank und Klage und Hoffnung, das gehört in unserem Psalm zusammen und das gehört auch in unserem Leben zusammen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Vor einigen Jahren hat mir mein Physiotherapeut etwas gesagt, über das ich heute noch nachdenke. Das ist ja nicht so oft so, ne? Ich war regelmäßig bei ihm wegen Nacken- und Kopfschmerzen bei ihm. Und bei einem dieser Gespräche, in der Regel redet er sehr viel und ich liege da, hat er mir etwas gesagt, das mich doch sehr irritiert hat. Also eigentlich total Ärger. Er hat gesagt, weißt du was, Holger, du musst mehr beten. Das ist doch deine spirituelle Praxis, oder? Also allein das Wort spirituelle Praxis, dachte ich, nee, also ja, naja, letztlich ja. Er wusste von mir, dass ich Christ bin und gab mir diesen Rat. Einem Christen zu sagen, er müsse mehr beten, ist natürlich wie ein Tor schießen, wenn der Torwart nicht im Tor steht. Ne? Wir alle haben doch den Eindruck, wir müssten mehr beten. Also das hat gesessen. Ja, das ist meine spirituelle Praxis, habe ich gesagt, auch wenn ich das so nicht bezeichnen würde. Aber wie kommst du darauf, dass ich mehr beten sollte? Er antwortete, die meisten Menschen, die mit Verspannung und Schmerzen zu mir kommen, haben eigentlich Angst. Ja, und dieser Satz hat mich lange beschäftigt und beschäftigt mich noch heute. Natürlich habe ich Angst. Darf ich das sagen? Natürlich haben wir Angst. Es gibt ja auch tausend Sachen, vor denen man Angst haben kann, die einen beunruhigen können. Ängstlich sein, sich schützen, innerlich angespannt sein, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt. All das führt doch dazu, ich formuliere ganz vorsichtig, dass ich angespannt bin und ich unruhig bin. Überlegt das, ob das für euch auch zutrifft. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hier betet jemand und spricht jetzt im Rahmen des Gebetes zu sich selbst. Na, Seelchen, was ist los? Seele steht in diesem ganzen Kontext immer für das eigene Selbst, für die Personmitte. die für andere Menschen verborgen ist, für Gott aber offenbar ist. Das ist das Selbst, das ist die Seele. Na, was ist denn los, Holgerchen? Du müsstest jetzt deinen Namen bitte einsetzen. Was ist denn los? Was bist du denn so betrübt? Hast du vergessen, dass das Leben gefährlich ist? Hattest du wirklich vergessen, dass Gottes Handeln ein Geheimnis ist? Dass Menschen sich über Christen schnell lustig machen? Hast du das vergessen? Hast du als Christ ein leichtes Leben erwartet? Hast du ein Leben ohne Herausforderungen erwartet? Ohne das Erleben von Grenzen und ohne das Leiden an diesen Grenzen? Hast du ein Leben ohne Altern erwartet? Was denkst du denn? Ohne Krankheit, ohne Leiden? Auch ohne Leiden um Christi willen? Sag mal, Seelchen, was ist denn los? Warum bist du denn so betrübt? Der Psalmist predigt seiner eigenen Seele, das heißt sich selbst, und sagt, warte doch, harre auf Gott. Es wird sich noch herausstellen, dass Gott handelt und dass Gott alles in allem zu seiner guten Vollendung bringen wird. Harre auf Gott. Kommen die meisten Probleme nicht daher, dass wir uns selber viel zu viel zuhören, als uns selber mal zu predigen? Ständig lauschen wir auf all die Dinge, die in unserem Inneren abgehen. Was ist da manchmal los? Wir befürchten Dinge, hoffen, ahnen, wünschen, lehnen Dinge ab oder assoziieren wild irgendein Zeug. Liebe Seele, was ist denn los? Warum bist du so traurig? Warum bist du so unruhig? Es ist hier eine liebevolle Selbstzuwendung, die mir Vorbild sein will. Ich muss nicht allem Recht geben, was in meinem Inneren vor sich hinmault. Ich darf Selbstseelsorge treiben, indem ich auf eine gesunde Art und Weise Distanz zu mir selbst gewinne, zu meinen eigenen Sorgen und Ängsten. Das ist so eine gute Form der Dissoziation. Ne? Ich nehme Distanz zu mir selbst ein. Ich trete mir selbst gegenüber und konfrontiere mich. Und dabei dürfen wir lernen, mit uns selbst freundlich zu sein und zugewandt, aber auch robust. Eine freundliche, robuste, hirtenseelsorgerliche Haltung sich selbst gegenüber dürfen wir lernen. Na, Seelchen, geht's mal wieder nicht so gut? Ist alles wieder so schlimm? Und das freundlich, nicht zynisch, das ist vielleicht die Kunst des Selbstumgangs mit sich. Wenn die Sorgen aufstehen und wir uns sorgen, dann darf man mal sagen, Momentchen, ja, ist gut. Jetzt habe ich mir auch selbst genug lange selbst genug zugehört. Jetzt will auch ich mal sprechen. So oft hat unser altes Ich eben eine negative Sicht und das führt in die Entmutigung. Das Evangelium von der Liebe Gottes befreit uns zu einer Freiheit, uns auch mal selbst nicht ernst nehmen zu dürfen. Wir müssen uns nicht in jeder Situation selbst ernst nehmen. Wir lernen auf gesunde Art und Weise Distanz zur eigenen Klage, auch Abstand zum eigenen Jammern. Lasst uns doch zusammen lernen, uns selbst zu ermahnen und zu ermuntern. Harre auf Gott und warte auf ihn. Sei geduldig. Er hilft zu seiner Zeit. Deswegen ende ich mit drei Strophen einer Kantate von Johann Sebastian Bach. Warum betrübst du dich, mein Herz? Bekümmerst dich und trägest Schmerz nur um das zeitlich Gut? Vertrau du deinem Herrn Gott, der alle Dinge erschaffen hat. Er kann und will dich lassen nicht. Er weiß gar wohl, was dir gebricht. Himmel und Erd ist sein, dein Vater und dein Herr Gott, der dir beisteht in aller Not. Zeitlicher Ehr ich gern entbehr, des Ew'gen mich nur gewähr, das du erworben hast durch deinen herben, bittern Tod. Das bitte ich dich, mein Herr und Gott. Amen. Ich bete noch kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für diese Worte, die uns über die und durch die Jahrtausende erreicht haben. Wir danken uns, dass wir uns mit ihnen beschäftigen dürfen. Wir danken dir, dass du uns beistehen willst, dass du uns mit diesen Worten Worte schenkst, mit denen wir unserer Klage Ausdruck verleihen können. Bitte schenk uns immer wieder die Offenheit, vor dir zu klagen, aber eben vor dir. Danke, dass du am Ende alles gut machen willst, wirst. Das kannst du, das glauben wir. Von Herzen danken wir dir für deine Liebe. Amen.